Wird es ein beschaulicher Wochenbeginn oder was wird es und wie fühlt sich Sergei Lochthofen? Das frage ich ihn selbst im Espresso-Blau. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen. Hören Sie mich, Herr Lochthofen?
Jetzt höre ich Sie wunderbar. Vorher ein bisschen leise, aber jetzt höre ich Sie sehr.
Ja, gut. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich bin noch ganz beseelt und noch ein bisschen neben der Spur, weil wir eine Woche lang nicht nur gefeiert, aber auch viel getan haben im alten Schauspielhaus. Ich muss erstmal wieder wach werden.
Genau das wollte ich ansprechen. Also ich bin hoch erfreut, wenn ich höre, dass das Schauspielhaus wieder zu Leben erwacht wird, dass viele engagierte Erfurter, junge Leute, aber auch natürlich ältere, die das noch kennen, wie das war, dass da viele versuchen, irgendwie das Ganze nach vorn zu schieben und das Radio frei und Sie, Herr Rose, da mittendrin sind und diese gute Rolle spielen. Also Kompliment in jeder Hinsicht. Schön. Sie machen sich, glaube ich, für diese Stadt hier auch verdient.
Das hoffe ich, dass es alles klappt mit den Leuten. Jetzt müssen ja noch Stadtratsbeschlüsse gefällt werden und die Politik muss noch zustimmen. Muss man mal sehen, wie es alles wird. Ich hoffe es sehr stark und freue mich drauf.
Naja, wenn ich sehe, sag ich mal, was da für Stadien und andere Dinge rausgehauen werden und jetzt sage ich jetzt mal bei allem Respekt, was da an Qualität geboten wird, ich glaube, da müsste auch etwas für Ihr Quartier möglich sein. Also wenn da die Stadträte nicht mitmachen, da frage ich mich, was die für eine Vorstellung haben, wie diese Stadt sich entwickeln soll. Mhm.
Manche Stadträte sind ja sogar sauer. Herr Bese sagt, er will jetzt erstmal nicht mehr bei der Stadtratssitzung teilnehmen, er wird da gleich zu Gast im Studio sein. Der kann nicht nachvollziehen, was Verwaltung manchmal für Beschlüsse fällt. Henrik Goldberg hat ja auch mit Unverständnis geschrieben heute in seiner Kolumne in der TA. Also Verwaltung ist das eine und die Stadträte, die ehrenamtlich versuchen zu regieren, sind das andere, oder?
Das ist richtig so. Es organisiert sich in so einer Stadt natürlich auch so, dass ein paar eine Idee haben, es lässt sich nicht alles verwirklichen, es gibt Paragraphen, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns selbst nicht, sagen wir, den Hals abschnüren, indem wir das alles nur, sag ich mal, dem Papier überlassen. Also insgesamt muss ja jeder, egal ob er nun von den Bürgern bezahlt, die Arbeit hat, ich meine, die Verwaltungen sind ja nicht für sich selbst existent, sondern wir gemeinsam zahlen Steuern. Und dann haben die auch das Geld, um das auszugeben, für sich, für ihre Löhne, für ihre Gärtchen, für ihre Häuschen, aber auch für diese Stadt. Und das muss möglich sein, gemeinsam etwas zu finden an so einer Stelle. Und gerade dass Erfurt so etwas braucht, da gibt es ja auch gar keine Frage. Also gerade die vielen kleinen, sag ich mal, das kulturelle Leben erhaltenden Initiativen und Engagements, da muss man schon etwas suchen. Und es ist wirklich eine gute Gelegenheit, auch ein Stück Erfurter Geschichte wieder zu Leben zu erwecken. Insofern, ich bin da voll dabei und wenn wir Druck ein bisschen machen müssen, damit der Richtige auf den richtigen Weg kommt, dann sollten wir es tun.
Herr Lochthofen, mein Parteienkompass ist ein bisschen durcheinander gekommen. Die CDU ist irgendwie neue SPD, die Linke sind die neuen Konservativen, die Linken sind ja auch irgendwie gespalten. Der Ministerpräsident Bodo Ramelow von Thüringen sagt, wir müssen unser Profil stärken, damit die Linke wirklich eine linke Partei ist. Kommt da im Moment einiges durcheinander, was so das Parteiensystem betrifft?
Ich würde es nicht ganz so, wie Sie interpretieren. Sie müssen ja sehen, wenn Sie die letzten Wahlen analysieren, dass es Sieger und Verlierer gibt, aber die sich nicht entlang den Parteilinien zeigen, sondern entlang den Persönlichkeiten. Das heißt, der grüne Kretschmann ist ein Überflieger für seine Partei, die ja sonst normalerweise auch aus zwei Flügeln besteht, aber der linke Flügel hat sich etwas schmollend zurückgezogen, weil offensichtlich die anderen einen klaren, fulminanten Sieg davon getragen haben, während in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz die Grünen ja schwächeln in jeder Hinsicht. Das zeigt, dass Personen heutzutage, obwohl da immer Kritik ist, ja, man soll doch mehr Programme, man soll doch mehr Inhalte bieten, dass die Personen doch hier das meiste mit wegziehen. Ist ja bei der CDU nicht viel anders. Wenn die Merkel gut drauf ist und gut angesehen ist, nützt der CDU, wenn sie in der Kritik steht, fallen die Werte für die CDU. Und das Gleiche trifft natürlich auf der Linke zu, das weiß Ramelow. Er weiß auch, dass bei der nächsten Wahl, das ist ja in Thüringen noch ein paar Jährchen hin, aber dass da nicht die Entscheidung höchstwahrscheinlich getroffen wird, Linke oder Nicht-Linke, sondern hat es der Ramelow gut gemacht oder hat es der Ramelow nicht gut gemacht, also wie in Stuttgart. Und da versucht er sich zu positionieren. Er hat Widersacher auch in der eigenen Politik, Frau Wagenknecht, die von einem radikalen, oppositionsgetriebenen Flügel ist. Und das kann ihm nicht gefallen. Da muss er jetzt sticheln, da muss er ja mal sozusagen auf Zermürbung setzen und hier natürlich auch deutlich machen, meine Herrschaften, Thüringen ist gut verwaltet in meinen Händen und gut regiert. Da hat er echt eine Chance, egal wie die Linke insgesamt dann abschmiert oder nicht abschmiert, hier wiedergewählt zu werden. Mhm.
Nun ist ja der große Streit, Abgrenzung zur AfD oder zu den Wählerinnen und Wählern, die zu beschimpfen oder eben die mitzunehmen und sagen, nicht alle AfD-Wählerinnen und Wähler sind rassistisch. Die Debatte hat gerade erst begonnen, oder?
Ja, wir müssen vor allem bei der AfD, die haben wir jetzt in dem Parteitag gehabt, da hat ja Herr Höcke wieder gezeigt, also diese Öffnung zur Pegida, zweitens zum Front National, das sind ja doch sehr nationalistische, auch gegen unsere gemeinsamen Interessen stehende Gruppierungen. Das heißt also, wenn Frankreich sich tatsächlich im Europäischen Verbund sich entfernt von uns, das kann nicht gut sein. Und Nationalisten führen immer dazu, dass das passiert. Das heißt, ich glaube schon, dass diese Partei von ihrer schlechten Seite sich bestätigt sieht. Ja, wir hatten das ja die Diskussion mit Lucke und Henkel damals, als sie sagten, auf keinen Fall werden sie so eine Partei. Und schämt sich, den Henkel sieht man überhaupt nicht mehr. Der tritt ja gar nicht mehr öffentlich auf, weil er merkt, er war da Dumme sozusagen, der diesen Höckes und den anderen zum Durchbruch verhelfen hat. Wir müssen eine Auseinandersetzung führen, aber ich glaube, wir machen im Augenblick einen Fehler, wir machen zu viel Werbung für die. Das heißt also, es wird zu viel hysterisch darüber debattiert, ist nun diese Welt jetzt eine andere oder nicht. Ich glaube, wir haben da mit dazu beigetragen, dass die so eine Rolle spielen in der Politik. Da sollte man einfach etwas kühler sehen, das wäre meine Empfehlung.
Dann lassen wir das Thema und kommen zu einem ganz traurigen Thema, wenn mazedonische Grenzer Tränengas auf Flüchtlinge feuern und da weil es einen Sturm auf den Zaun bei Idomeni gibt, ist das beschämend, aber wie berührend ist es für die Menschen, die in Deutschland wohnen?
Naja, wir haben ja eigentlich die ganze Welle im letzten Jahr war ja vor diesem Hintergrund getrieben. In Ungarn waren viele Menschen gestrandet. Wir wussten damals gar nicht, wie viele es sind, wie viele da noch kommen. Und Angela Merkel, der man ja immer eine kühle Art von Politik vorwirft, hat ja sehr menschlich reagiert an dieser Stelle, was zu diesen Verwerfungen in diesem Land führte, in Europa zur Diskussion führte, also insgesamt zu einer Veränderung der Landschaft. Jetzt sehen wir diese Bilder, ich glaube, die meisten Menschen schalten ab und weg und wollen es gar nicht sehen, dass das auch die andere Seite dieser Politik, dieser Restriktion ist. Gleichzeitig muss man auch einem Teil zumindest derer, die da geflohen sind aus Syrien, deutlich machen, wir verstehen eure Not, wir versuchen zu helfen, aber es kann nicht auch so sein, dass ihr jetzt nun auf dem oder jenem einfach besteht und sagt, wir wollen das jetzt so und es interessiert nicht, was ihr machen wollt. Ja, das geht auch nicht, das heißt, wir müssen auf beiden Seiten darauf drängen, dass Kompromisse gefunden werden, dass Menschen sich nicht verloren vorkommen, nicht zu diesen extremen auch Reaktionen kommt, aber gleichzeitig auch wir weiterhin deutlich machen, Deutschland tut das ja, andere Länder nicht ganz so. Wir helfen euch.
Sie sind Russland-Kenner und Freund auf eine Art. Was hat denn jetzt sozusagen der Rücktritt von Jelenzuk in der Ukraine für dieses Russland-Ding zu sagen? Ist das einschneidend oder war das folgerichtig?
Das ist folgerichtig, bringt nur nicht viel, weil im Prinzip die gleichen Leute wieder einen neuen Ministerpräsidenten auskungeln. Wir haben ja die bittere Erfahrung gemacht, dass mehrere Revolutionen in der Ukraine stattgefunden haben, geändert hat sich nichts. Die Oligarchen haben nach wie vor das Land fest im Griff. Sie teilen es auf, sie schöpfen den Rahmen ab. Die normalen Menschen leben unter sehr ärmlichen Verhältnissen, vor allem Rentner. Die Ukraine hat einen langen, schweren Weg vor sich. Und ihnen da vorsichtig zu helfen auf diesem Weg wird nicht einfach sein. Wenn wir jetzt sehen, in den Niederlanden entspannt sich an diesem Thema, wie weit die Ukraine überhaupt von der EU mit Unterstützung findet, ja gleich die prinzipielle Frage, eine Kritik an der EU-Politik, wobei ich also die Berichterstattung darüber in Europa also als sehr, sehr miserabel empfinde. Es sind 18% in Holland gewesen, in den Niederlanden, die da, sagen wir so, kritisch aufgetreten sind. 82% sind etwa nicht zu dieser Wahl gegangen oder waren anderer Meinung. Zu behaupten, dass die Niederlande nun 100%, wie das in allen Kommentaren der Fall war, dagegen gestimmt hat, ist wirklich unsinnig. Und das zeigt einfach, dass wir sehr viel sorgfältiger mit all diesen Phänomenen und tiefgründiger umgehen müssen. Sonst hat das keinen Sinn. Wir lassen uns ja selber auch verheizen in irgendwelchen Diskussionen kleiner Gruppen, die versuchen immer mehr die öffentliche Meinung zu dominieren. Mhm. Und der Ukraine, das haben wir ja schon oft in dieser Runde hier gesagt, das hat jetzt nichts mit Russlandfreundlichkeit oder Putin-Kritik zu tun. Die Ukraine ist ein sehr, sehr schwerer Partner, weil sie in einem sehr schlechten Zustand ist. Und da ist die Griechenland dagegen noch ein Musterland.
Dann bleiben wir bei den Medien, die Sie angesprochen haben, die Umwälzung, die Vertrauenskrise der Medien, das betrifft ja nicht nur die Zeitung, aber auch die und vielleicht auch die Diskussion um die Satire, das Schmähgedicht von Jan Böhmermann. Fangen wir mal mit der Zeitung an. Letzte Woche gab es ja eine große Diskussion um die Zeitung der Zeitungsgruppe Thüringen, der Funke Mediengruppe. Sie waren da in der Runde. War das sehr emotional?
Ja, erstens, dieses Café Nerli war krachend voll. Die Leute saßen auf allen noch verfügbaren Stufen und Fensterbänken und überall. Das fand ich schon sehr interessant, also sehr unterschiedlich das Publikum. Natürlich eine ganze Reihe Mitarbeiter. Die Geschichte war um 14 Uhr angesetzt, was ich nicht sehr glücklich fand. Also eigentlich ein Rentnertermin. So kamen natürlich auch eine ganze Reihe, sagen wir, ältere Herrschaften dazu. Aber es war natürlich auch aus dem Beruf heraus, also sowohl Fernsehen, Rundfunk, viele vertreten und viele, die mit Medien zu tun haben. Es war eine Diskussionsrunde, die war natürlich sehr emotional. Also mein Ziel war es, auch mit dabei zu sein. Also auch deswegen, weil ich den Kollegen, die da bei der Zeitungsgruppe in so schweres Fahrwasser geraten sind, beistehen wollte. 150 Leute werden entlassen, das heißt immer 65 Leute in den Redaktionen. Das ist natürlich nur eine geschönte Zahl. Also wenn man die Sekretärin, die eine wichtige Funktion in der Redaktion haben, ja nicht nur um, sage ich mal, die Tür aufzumachen oder zuzumachen, sondern Teil auch der redaktionellen Arbeit in letzter Zeit mit übernommen haben, sehr billige Arbeitskräfte dadurch, dass, wenn man das alles zusammenzählt, also die Ausbeutung an dieser Stelle auch sehr unverschämt war in den letzten Jahren, über 100 Leute, die, sage ich mal, jetzt mit der Zeitungsproduktion unmittelbar zu tun haben. Das ist schon ein sehr, sehr schwerer Einschnitt und ein sehr grober, und ich glaube, im Augenblick sehe ich da auch nirgendwo in der Landschaft, dass es irgendwo im Osten beispielsweise nochmal so hart und so, ja, kompromisslos damit vorgegangen wird. Und insofern war es wichtig, das zu diskutieren, ob es zu neuen Einsichten führt. Es wäre schon ganz gut, wenn man zumindest viele Kollegen, die heute im Ungewissen sind, was wird nun mit ihrer Zukunft, wenigstens, sagen wir, sie nicht wie in einer Folter die ganze Zeit in dieser Ungewissheit hält, dass man ihnen zumindest klar macht, also bis da und da haben wir noch Pläne, aber dann ist eine neue Situation. Das hat man alles nicht gemacht, man hat drumherum geredet. Natürlich war es dann spannend, dass man in der Diskussion ja auch eine ganze Reihe von Fakten genannt hat, die sonst der normale Leser nicht mitkriegt, zum Beispiel, dass die Thüringer Allgemeine nur 136.000 Auflage hat, die verkauft wird. Dem ist nicht widersprochen worden, der Zahl. Das heißt, also wir können davon ausgehen, ungefähr in dem Bereich liegt sie auch.
Dann kommen wir mal zu einem weiteren Medienphänomen, Jan Böhmermann, dass das mal internationale Verwicklungen gibt und tatsächlich auch Regierungspolitiker beschäftigt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Sie?
Ja, da müssen wir auch aufpassen. Es ist ein Skandelchen, das nun, sage ich mal, durch die eine oder andere Sendung durchgezerrt wird. Ich würde mal sagen, der kann Gedichte schreiben, so viel er will. Er kann sie auch laut verkünden. Das gehört zu den Freiheiten, die in diesem Land möglich sind. Es ist Satire, ob es gut oder schlecht ist. Darüber muss sich jeder selbst mit sich zu Rate gehen und dann entscheiden. Ich sitze ja auch im Presserat, wo wir immer wieder mit solchen Kritiken auch zu tun haben. Ich erinnere nur an die Titanic, als sie den Papst mit einer Zeichnung auf dem Cover gezeigt haben, wo er sich eingenässt hatte. Da wurde auch viel aufgefahren. Hier gab es auch viele, die waren der Meinung waren, jetzt ist aber Schluss mit Satire und die Titanic gehört gerügt und was auch immer verboten. Alles Unsinn, ist natürlich weggewischt worden. Jetzt kann man wirklich sagen, war es eine gute Karikatur, war es eine schlechte. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und insofern sollte man das auch nach außen signalisieren. Heikel wird es dadurch, dass Deutschland im Augenblick natürlich ziemlich leise tritt im Verhältnis zur Türkei, weil einfach die Flüchtlingsfrage alles dominiert. Und die gleichen Leute, die noch vor einem halben Jahr geschrieben haben, Chaos, wir versinken hier, die beherrschen nichts, die Politik reagiert nicht einmal mehr richtig, das heißt also, wir werden auch nicht richtig gemanagt, die versuchen jetzt nur wiederum, das Thema auch nochmal hoch zu pushen und sagen, ja, wir sind zu untertänig gegenüber der Türkei. Also ich glaube, da wird viel Unvernunft im Augenblick erzählt, und der Herr Böhmermann, gegen den ich persönlich nichts habe, hat die Situation genutzt, macht ordentlich PR für sich selbst, das gehört auch zu unserem Alltag hier heutzutage, aber ich glaube, die Geschichte ist aufgeblasen.
Herr Lochthofen, wir könnten ewig weiterreden und die Themen gehen uns nicht aus, aber wir vertagen das auf nächste Woche, kurz nach 9.
Naja, wir haben noch nicht mal über die Boni von VW gesprochen. Unverschämtheit, ruinierend fast das Unternehmen. Und viele Leiharbeiter werden ja schon alle heimgeschickt. Das heißt also, viele Familien haben dadurch ihre Arbeit verloren und ihr Einkommen verloren. Und die Jungs raffen immer noch was zusammen in einer Größenordnung mehr als ihr Jahresgehalt. Also da muss man schon, sage ich mal, ganz schön unverschämt sein. Und das muss man vielleicht nächstes Mal ein bisschen genauer beleuchten.
Das werden wir tun. Bis dahin eine schöne Woche, Herr Lochthofen. Ich bedanke mich recht herzlich und noch einen schönen Tag natürlich.
Ja, ich danke auch für das Zuhören.
Tschüss. Zuhören.